Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit sinnlose Arbeit ohne Gott. Und es ist ein Bibeltext aus Lukas 5, den sicher die meisten von uns kennen. Der Fischzug des Petrus, denn er sagt, ich habe die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Sinnlose Arbeit ohne Gott. Und ich lese uns Lukas 5, Vers 1 bis 11. In der alten Lutherbibel auf der Seite 104. Es begab sich aber, dass sich das Volk zu ihm drang, zu hören das Wort Gottes, und er stund am See Genezareth und sah zwei Schiffe am See stehen. Die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze. Trat er in der Schiffe eines, welches Simons war, und bat ihn, dass er's ein wenig vom Land führete. Und er setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerriss, und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und hülfen, ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu den Knien und sprach: Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihn ein Schrecken ankommen und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten. Dieselbigen gleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgten ihm nach. In Lukas 4, also dieses Kapitel unmittelbar vor unserem Text, hatte Jesus gerade erst sein Wirken begonnen. Und er hat angefangen, in Nazareth zu predigen, wo er mit seinen Eltern aufgewachsen war. Aber dort hat man gleich versucht, ihn umzubringen, als er angefangen hat, die Wahrheit zu sagen. Also schon beim ersten Predigen hat Jesus immer scharf geschossen. Und so ging Jesus nach Kapernaum, der am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth liegt. Und die Vollmacht, mit der Jesus gepredigt hat, wird uns berichtet, sie war gewaltig. Lukas 4, 31 bis 32, und kam gen Kapernaum in die Stadt Galiläas und lehrte sie an den Sabbaten, und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Begleitet wurde das Wirken Jesu von vielen Wundern, die er getan hat. Es wird uns vor allem berichtet, dass er Teufel und unsaubere Geister aus den Menschen austrieb. Denn der Satan nimmt bis heute Menschen in Besitz, um sie zu zerstören. Auch wir spüren, wie der Satan uns angreift und uns von Jesus abbringen will. Aber Jesus ist stärker als alle Mächte der Finsternis. Und so trieb Jesus viele Teufel aus und er machte viele Menschen gesund. Und dann lesen wir von der ersten Begegnung mit Simon Petrus. Lukas 4, Vers 38. Und er stund auf aus der Schule und kam in Simons Haus, das Haus von Simon Petrus. Und Simons Schwieger, also seine Schwiegermutter, war mit einem harten Fieber behaftet, und sie baten ihn für sie, und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und bald stund sie auf und diente ihnen. Das heißt, Petrus war verheiratet. Und seine Schwiegermutter, die mit ihm im Haus wohnte, hatte ein schlimmes Fieber, das sie nicht verlassen wollte. aber Jesus machte sie gesund. Und an diesem Abend kamen in das Haus von Simon Petrus viele Menschen und sie brachten viele Kranken, die Jesus alle gesund machte. Auch fuhren aus vielen Menschen die Teufel aus und die Menschen aus Kapernaum wollten, dass Jesus bei ihnen blieb, weil sie erlebt haben, wie Jesus ihnen in ihrer Not helfen konnte. Und dann lesen wir in den Versen unmittelbar vor unserem heutigen Text am Ende von Lukas 4, 43 bis 44, er sprach zu ihnen, ich muss auch anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Schulen Galiläas. Jesus predigte, er predigte und predigte. Und was hat er gepredigt? Er predigt vom Reich Gottes. Das war sein Auftrag, den er von Gott erhalten hat, so steht es hier. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, das in uns lebt, wenn wir zu Jesus gehören. Wir wissen das aus ganz vielen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel erklärt Jesus dem Nikodemus in Johannes 3, wie man zum Reich Gottes gehören kann. Johannes 3, Vers 3 bis 7, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes, hier kommt es, das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist. Aus dem Wasser, das ist die Leibesgeburt, aus dem Fruchtwasser heraus, aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also wir müssen geboren sein und wir müssen geistlich geboren sein. Und diese Botschaft vom Reich Gottes ist auch unsere Botschaft. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst aus dem Geist geboren werden. Und das passiert nur, indem du Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest und ihn annimmst. So wie wir es in Johannes 1, Vers 12 lesen. Aber ohne Buße über deiner Schuld und Sünde kannst du nicht zum Reich Gottes kommen. Du kannst es nicht einmal sehen, sagt Jesus. Du verstehst es nicht. Du tappst im Dunkeln, weil du Jesus nicht im Herzen hast. Auch hast du den Geist Gottes nicht, der zu dir redet und der dir viele Dinge erklärt und verständlich macht. Denn er wohnt nur in denen, die zu Jesus gehören. Deshalb sagt Jesus in Johannes 4, 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und das können wir nur, wenn wir den Geist Gottes haben. Und ich kläre das immer und immer wieder, weil es so wichtig ist, dass Menschen Jesus finden. Und das geht nicht durch irgendwelche Anstrengungen, das geht einfach durch Buße und Umkehr zu Jesus. Wisst ihr, das wissen wir alle, hoffentlich, unser größtes Problem ist unsere Sünde, unser böses Herz, aus dem arge und böse Gedanken kommen. Und deshalb brauchen wir alle Vergebung unserer Schuld, weil wir sonst in die Hölle kommen. Die Bibel lässt daran keinen Zweifel. Unsere guten Taten reichen nicht aus. Wir sind vollkommen kaputt von der Sünde und wir brauchen dieses Evangelium vom Reich Gottes. Wir brauchen jemanden, der uns vergibt und das kann nur Jesus tun. Jesus wurde von uns gekreuzigt, er ist gestorben, begraben und nach 3 Tagen auferstanden. Und durch sein Blut hat er für unsere Sünde bezahlt. Es wurde vergossen, damit unsere Wunden, unsere Schuld geheilt wird. Das kann nur Jesus tun. Kein Mensch kann dir deine Sünde bezahlen. Deshalb predigen wir, wie Jesus, das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Und wir wollen Menschen einladen, dass sie mit Jesus leben. Deshalb fordern wir alle Menschen auf, so wie es Jesus gemacht hat, tut Buße und glaubt an Jesus. Nimmt Jesus an. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Alle anderen Wege führen dich in die Hölle. Das ist die eindeutige und klare Botschaft der Bibel. Und dann beginnt unser Text für heute. Also stellen wir uns vor, Jesus hat gepredigt das Evangelium vom Reich. Er hat Menschen eingeladen, Buße zu tun, Jesus anzunehmen. Und dann beginnt unser Text, eine Lektion Jesu für Petrus und eine Lektion auch für uns. Und es ist mein Gebet, dass wir diese Lektion verstehen. Mein erster Punkt, Jesus predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Lukas 5, 1, es begab sich aber, dass sich das Volk zu ihm drang, zu hören das Wort Gottes, und er stand am See Genezareth. Jesus war am See Genezareth. Die Leute kamen, sie suchten ihn, um von ihm Gottes Wort zu hören. Denn er predigte gewaltig. Die Menschen kamen, weil sie verstanden haben, Jesus kann mir helfen. Er kann mir meine Schuld vergeben. Und Jesus sagte Dinge, wie zum Beispiel Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg zu Gott geht nur über Jesus. Niemand kommt zu Gott, außer durch Jesus. Alles andere hilft dir nicht. Die Bibel sagt es, deine eigenen Wege zu Gott sind eine Sackgasse. Deine eigene Anstrengung reicht nicht aus. Sie ist wertlos, sie ist sinnlos. Nur allein Jesus ist der Weg zu Gott. Nur er ist die Wahrheit. Und nur bei ihm findest du das Leben. Alle anderen Wege sind Selbsterlösung, eigene Wege. Sie sehen zwar fromm aus, aber es sind Irrwege. Es sind Irrwege des Satans. Und die Menschen konnten nicht genug hören, was Jesus ihnen sagte. Und so kamen viele Menschen. Und es waren so viele, dass Jesus schier erdrückt wurde. Und er beschloss, in ein Boot zu sitzen, etwas vom Strand wegzugehen, damit die Leute am Ufer stehen konnten und mit einem gewissen Abstand ihn gut hören konnten. Und so lesen wir in Vers 2, und sah zwei Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze, trat er in das Schiff eines, welches Simons war, und bat ihn, dass er es ein wenig vom Lande führte, und er setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Hier haben wir wieder eine Begegnung mit Simon Petrus, dem er nur wenige Tage vorher seine Schwiegermutter gesund gemacht hatte. Und er hat gesehen in seinem Haus, wie Jesus gewirkt hat, wie viele Menschen gesund wurden und von unreinen Geistern befreit wurden. Simon Petrus war ein Fischer. Mit Fischen kannte er sich aus. Und wenn du mal anschaust, wie hart Leute arbeiten, wenn sie fischen, dann kann man sich vorstellen, Petrus war ein körperlich kämpfender, hart arbeitender Mann. Jede Nacht war er auf dem See mit seinen Freunden, um Fische zu fangen. Jeden Morgen wuschen sie die Fischernetze aus, damit sie wieder für die nächste Nacht bereit waren. Und Simon stellte natürlich sein Boot Jesus gerne zur Verfügung, weil er Jesus viel zu verdanken hatte und gesehen hatte, was Jesus für eine beeindruckende Person war. Und sicher war es Petrus auch einer von denen, die ihm gerne zugehört haben. Auch er wollte ein Leben leben, das Gott gefällt. Und er wollte Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben haben. Aber tief in seinem Herzen, denke ich, war Petrus total frustriert. Er hat die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Er war ja auch wach gewesen die ganze Nacht. Wir lesen das nur zwei Verse später. Petrus war kein Faulenzer. Er kämpfte darum, seine Familie durchzubringen. Während andere schliefen, war er auf dem See, um zu fischen. Aber die letzte Nacht war sinnlos. Es war umsonst. Alle Erfahrung brachte ihm nichts. Deshalb machte sich Petrus wirkliche Sorgen. Er brauchte diese Fische. Und Petrus wusste, dass er es einfach in der nächsten Nacht wieder versuchen musste. Aber was war, wenn er wieder nichts fangen konnte? Was war, wenn er wieder umsonst gearbeitet hat? Natürlich war Petrus wichtig, was Jesus erzählt hat, was er gepredigt hat. Natürlich war es wichtig, von Vergebung zu hören, von ewigem Leben. Aber sein Leben hier und heute und seine Schwierigkeiten, die er jetzt hatte, die musste er selber bewältigen. Die Sorgen seines Alltags und den Kampf ums Dasein, den hatte er selber. Das Geld und die Nahrung musste er für seine Familie selber besorgen. Da brachte ihm auch die gute Botschaft von Jesus nichts. So dachte Petrus und so denken wir oft auch. Was Petrus aber nicht wusste, ist die Tatsache, dass Jesus alle seine Gedanken kannte. Psalm 139, Vers 2 bis 4. Ich sitze oder stehe, auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Jesus wusste, wie frustriert Petrus war, wie sehr er sich Sorgen gemacht hat. Und Jesus kennt auch dein und mein Leben und er kennt alle deine Wege. Er sieht alle deine Probleme. Er sieht alle deine Sorgen. Und es steht hier, es ist kein Wort auf deiner Zunge, dass der Herr nicht schon weiß, dass es kommt. Es gibt nichts in deinem Leben. Und sei es noch so dunkel, noch so böse, noch so problematisch. Jesus weiß genau, was dich nachts nicht schlafen lässt, was du nicht im Griff hast. Und noch etwas, wir sind Jesus nicht egal. Er liebt dich, er kennt alle deine Sorgen, er kennt alle deine Probleme, die du sonst niemand sagen kannst. Dann mein zweiter Punkt, Jesu Wort widerspricht aller menschlichen Vernunft. Vers 4, und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Frage, was raten wir einem Fischer, der nichts gefangen hat? Ich würde sagen, du musst einfach weitermachen, mehr fischen, nicht aufgeben, mehr arbeiten. Vielleicht kannst du auch noch andere Fischer fragen, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Vielleicht kannst du auch deinen Job noch besser machen, etwas dazulernen. Irgendwann wirst du wieder Fische finden. Schließlich verstehen wir unser Handwerk. Wir kennen uns aus, auch wenn es manchmal Probleme gibt. Und was sagt Jesus? Er sagt, steig in dein Boot, fahr jetzt los und wirf deine Netze aus. Vers 4, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Unglaublich, was Jesus hier sagt. Er sagt, werf jetzt die Netze aus, damit ihr einen Zug tut und viele Fische fängt. Wie kann Jesus so etwas behaupten? Erfahrungsgemäß ist das vollkommen sinnlos. Fische fängt man bei Nacht und nicht am helllichten Tag, denn tagsüber schwimmen sie tiefer. Da fängt man doch nichts. Das spricht gegen alle Erfahrung. Und zu Recht sagt Petrus zu Jesus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Sicher dachte Petrus, du kannst zwar gut predigen, aber vom Fischen hast du keine Ahnung. Jesus war ein gewaltiger Lehrer. Aber bitte halte dich aus Dingen heraus, die du nicht verstehst. Da muss ich mir selber helfen. Da muss ich die Sache selber in die Hand nehmen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Die ganze Nacht, stellen wir uns das vor, das war eine lange Zeit. Vielleicht waren es 8 oder 10 Stunden. Natürlich hatten sie Erfahrung. Sie wussten doch, was sie taten. Und jetzt kommt Jesus daher und will es besser wissen. Aber Petrus war ein anständiger Mensch. Er hatte Achtung vor Jesus. Er hat erlebt, wie er ihm geholfen hat. Und er reißt sich zusammen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Petrus dachte in seinem Herzen, Jesus, eigentlich ist dein Vorschlag dumm, er bringt nichts. Eigentlich hast du keine Ahnung. Auch kann ich nicht erkennen, was du besser machst wie ich. Was du willst, macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich ist es Zeitverschwendung und dumm. Was willst du mir schon sagen mit meiner jahrelangen Erfahrung? Aber okay, weil du es bist, mache ich es. Auch wenn es sinnlos ist. Ich will dich nicht beleidigen. Ich tue, was du sagst, ich bin gehorsam. Jeder, der mit Jesus lebt, kennt solche Situationen. Da verlangt Jesus etwas von dir gegen jede Logik und gegen jede Vernunft. Da möchte, dass Jesus den ersten Platz in deinem Leben haben, aber eigentlich hast du keine Zeit. Und eines der ganz großen Probleme von uns Christen ist, wir wollen Jesus nachfolgen, aber den Alltag und die Probleme unseres Lebens, die lösen wir selber. Und dann schickt uns Jesus eine Situation, in der wir nicht mehr weiter wissen. Jesus führt uns in Lebenskrisen und Probleme, die wir selber nicht mehr lösen können. Du arbeitest Tag und Nacht, so wie Petrus die ganze Nacht gefischt hat, und all deine Arbeit ist sinnlos. Du bist wie im Hamsterrad. Glauben wir ja nicht, dass Petrus nur zufällig keine Fische gefangen hat. Petrus hat keine Fische gefangen, weil Gott es wollte. Petrus hat umsonst gearbeitet, weil Jesus ihm eine wichtige Lektion erteilen wollte, die Jesus auch uns allen erteilen will und muss. Und diese Lektion heißt, Sprüche 3, Vers 5 bis 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wisst ihr, wenn wir zu Jesus gehören und wenn wir seine Kinder sind, dann gelten andere Gesetze in unserem Leben. Unser Verstand ist irregeleitet. Unser Verstand ist von der Sünde verfinstert. Wir verstehen nicht, dass Gottes Gedanken und Gottes Möglichkeiten allen menschlichen Möglichkeiten haushoch überlegen sind. Und wenn dein Verstand etwas anderes sagt, was Gottes Wort sagt, dann verlass dich nicht auf deinen Verstand. Tu das, was Gott will und nicht das, was vernünftig ist und was die Leute sonst auch tun. Für uns Christen gilt immer der Grundsatz, Apostelgeschichte 5, 29, man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen, und mehr als dir selber. Wir Menschen sind in unserem Herzen von der Sünde gesteuert und aus unserem Herzen kommen arge und böse Gedanken. Uns fehlt der Durchblick und Gott hat den Durchblick. Deshalb sagt Jesaja 55, 8 bis 9, sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und sie sind nicht nur ein bisschen höher, Gottes Gedanken sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Und wir wissen aus Römer 8, Vers 28, da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Deshalb vertrauen wir unserem Gott blind in unserem Leben. Alles, was er will und tut, ist gut für uns. Das hat er uns in seinem Wort versprochen. Das ist immer so, das gilt ohne jede Ausnahme. Und so wie Petrus auf Gottes Wort hin fischen geht, sollen wir auf Gottes Wort hin das tun, was er von uns haben möchte. Und eine der ganz großen Herausforderungen für uns Christen ist die Tatsache, dass wir Jesus den ersten Platz geben sollen in unserem Leben. Jesus will zuerst kommen in deiner Zeit. In dem, wofür du deine Zeit investierst. Er will zuerst kommen in deinem Geld, in dem, was du damit machst und kaufst. Jesus will, dass wir für ihn leben. Und Jesus macht immer klar, dass das für uns selber der allergrößte Segen ist. Matthäus 6, 31 bis 33. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er das alles bedürfet. Er weiß es und er versorgt dich. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Jesus sagt, mach mich zum Zentrum deines Lebens und alles andere wird Gott erledigen. So steht es hier. Und an diesem Punkt kämpfen wir Christen alle, ich auch. Aber ich habe es ausprobiert und ich möchte es immer mehr lernen, das in die Tat umzusetzen. Anstatt immer mehr zu arbeiten, habe ich begonnen, immer mehr zu beten und die Bibel zu lesen. Wenn die Probleme groß sind, dann bete ich umso mehr. Und weil ich selber nachlässig bin beim Beten und weil ich selber meine Probleme habe, das durchzuziehen, habe ich mir einen Bruder gesucht, mit dem ich jeden Morgen bete. Und wir lesen ein paar Bibelverse und dann beten wir zusammen. Und es gibt Zeiten, da habe ich sehr große Probleme, sehr große Sorgen, sehr große Herausforderungen. Aber je mehr ich Jesus vertraue, je mehr ich täglich im Gebet und Bibellesen zu ihm komme, desto mehr erlebe ich, wie Jesus tatsächlich eingreift und Wunder tut. Er kümmert sich um alles. Er löst die Probleme und nicht ich. Und übrigens, ich kann sie gar nicht lösen. Die meisten Dinge kann ich tatsächlich nicht lösen. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Die wirklichen Probleme unseres Lebens können wir nicht lösen. Gegen die meisten Probleme sind wir machtlos. Wirkliche Probleme kann nur Gott lösen. Und deshalb brauchen wir nichts dringender als Gottes Hilfe. Und die bekommst du einfach nur, wenn du Bibel liest und betest und dranbleibst. Aber Jesus möchte das. Und lass dich nicht blenden von der vielen Arbeit und den vielen Problemen. Aber wisst ihr, meine Zeit für die Gemeinde und für das, was Jesus will, ist eigentlich nicht diskutierbar. Er soll den ersten Platz haben, auch wenn mein Verstand mir sagt, dass ich keine Zeit habe, weil ich so viele Probleme habe. Aber das sind immer Lügen Satans. Das ist immer Unglaube, immer Misstrauen gegenüber Jesus und seinem Wort. Das ist bei dir so und bei mir ist es auch so. Alles andere ist eine Lüge. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesu Wunder sind unerwartet und gewaltig. Vers 6, und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Petrus tut, was Jesus sagt, gegen alle Erfahrung und gegen den eigenen Verstand. Und Petrus erlebt, wie Jesus in der Lage ist, alle Gesetzmäßigkeiten dieser Welt außer Kraft zu setzen. Jesus braucht es nicht, dass wir die ganze Nacht arbeiten, um einen guten Fang zu machen. Er braucht keine menschlichen Voraussetzungen, um ein Wunder zu tun. Und Jesus erteilt Petrus eine ganz große Lektion, die er auch uns erteilen möchte. Wer Gott gehorsam ist, wer Jesus den ersten Platz in seinem Leben gibt, der wird mit dem Segen Gottes überschüttet. Du brauchst aber den Glauben und die Geduld. Gott sagte schon im Alten Testament bezüglich dem Geld, Malachi 3, 8 bis 10, ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie er mich täuscht, wirft Gott dem Volk Israel vor. So sprecht ihr, warum täuschen wir dich? Und dann antwortet Gott, am Zehnten und am Hebopfer, darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt, denn ihr täuscht mich allesamt. Bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Hier geht es um das Geld, sind aber auch andere Dinge enthalten. Da hört bei den meisten Christen der Glaube auf. Aber Gott hat versprochen, dass wenn wir ihm vertrauen, dass er, hier steht, das Himmelfenster auftun werde, also auf Schwäbisch, schubkarrenweise den Segen Gottes über dich ausschüttet. Ich sage, ich habe das so oft erlebt in meinem Leben. Und ich hatte Zeiten, da hatte ich nicht mal Geld zum Tanken. Aber Gott lässt sich nicht schenken. Aber wir glauben das nicht, ist unser Problem, ist auch mein Problem. Und somit erleben wir nicht den Segen Gottes. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus dem Petrus, interessant, er gibt ihm viele Fische. Er überschüttet ihn regelrecht mit materiellem Segen. So überschwänglich ist in seinem Segen. Petrus fängt mehr Fische, als er jemals gefangen hat. Das widersprach aller Erfahrung. Aber Jesus wollte ihm etwas sagen, was er auch uns sagen möchte. Seine bisherige Erfahrung hatte einen wesentlichen Faktor vergessen. Und das war der Faktor, mit einem allmächtigen Gott zu arbeiten, der Wunder tut. Theoretisch wissen wir das alle. Theoretisch ist uns allen klar, dass Gott diese Erde erschaffen hat. Aber in der Praxis, in unserem Alltag, sind wir oft so weit von dem entfernt, Jesus den ersten Platz zu geben. Das ist bei uns allen so, das ist bei mir auch so. Wie kann es sein, dass Menschen, die Jesus lieb haben und die Jesus den ersten Platz geben, nur dann im Gottesdienst sind, wenn es reinpasst, zeitlich, wenn gerade kein Besuch ist. Oder zum Beten, da kommen nur wenige. Warum? Jeder möchte sich doch vor Gott fragen, was ist der Grund? Warum ziehen wir vor, die ganze Nacht zu arbeiten, so wie der Petrus, anstatt zu beten? Lieber eine ganze Nacht arbeiten und fischen und nichts fangen, als eine halbe Stunde zu beten. So sieht unser Christsein aus. So sieht meines auch oft aus. Und was ist die Folge? Gott hat gar nicht die Möglichkeit zu zeigen, dass seine Verheißungen wahr sind. Er hat nicht die Möglichkeit, dich zu segnen, weil du ihm nicht vertraust. Gott hat nie die Möglichkeit, deine Probleme zu lösen, weil du es nicht zulässt, weil du nicht vor ihm kapitulierst. Er ist der Einzige, der wirklich deine Probleme lösen kann und der auch meine Probleme lösen kann. Aber hören wir, wie Petrus reagiert, als er viele Fische fängt, so viele, wie er noch nie gefangen hat. Mein vierter Punkt: mangelndes Gottvertrauen ist Sünde und Unglaube. Vers 8. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu den Knien und sprach: Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war in ein Schrecken ankommen und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten. Desselbigen gleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Petrus erkennt, dass es nichts als Unglaube und Sünde ist, dass er Jesus nichts zugetraut hat. Es war nichts als Hochmut und Arroganz, dass er der Ansicht war, es besser zu wissen wie Jesus. Und bei uns ist es kein Haar anders. Die meisten von uns haben sich zu Jesus bekehrt. Wir sind Gottes Kinder, wir haben automatisch den Geist Gottes. Wir haben Vergebung und seine Gnade erfahren. Aber im Alltag hat Jesus keinen Platz. Bibel lesen, beten, Fehlanzeige. Das machen wir dann, wenn es uns dreckig geht, wenn wir in Not sind. Sonst kümmern wir uns um Karriere, um unseren Beruf, um unser Geld, um unsere Familie, um unsere Hobbys, um unsere Interessen. Und wenn wir sonntags nicht zu müde sind, dann gehen wir auch mal in die Gemeinde. Manchmal beten wir auch, wenn wir in Not sind, aber das spielt eher eine Nebenrolle. Und was ist die Folge? Wir erleben nicht, wie Gott uns führt, wie Gott Wunder tut. Wir erleben nicht, wie Gott uns gebraucht. Wir erleben auch nicht die Kraft Gottes. Und ich hoffe so sehr, dass ich das immer mehr erkenne und dass du das immer mehr erkennst. Und dann können wir nur so reagieren, wie Petrus auch reagiert hat. Er sagt, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Ganz ehrlich, bei mir ist es auch so. Ich kann nicht zählen, wie oft ich meinem Gott nicht vertraut habe und es einfach versucht habe, selber zu machen. Und das ist nichts als Unglaube und Ungehorsam. Das ist Sünde, immer eine Folge meines eigenen Weges. Als Petrus das erkennt, sagt er zu Jesus, Herr, gehe von mir hinaus, denn du bist heilig und ich bin so voller Sünde, dass ich in deiner Nähe nicht bestehen kann. Und dann lesen wir im nächsten Vers, denn es war ein Schrecken ankommen und alle, die mit ihm waren. Also er erschrak, als er verstanden hat, wer Jesus war. Stell dir das vor. Du hältst es für unmöglich. Das war ein Wunder passiert. Und es passiert vor seinen Augen. Und er erschrickt, weil er verstand, wie groß und gewaltig Jesus war. Wie allmächtig Jesus war. Und er schämte sich vor seinen Ungehorsam. Und ich hoffe und bete und wünsche mir für mich und mein Leben und für euch, dass wir alle erschrecken über die vielen Situationen, in denen wir unserem Gott nicht vertraut haben, weil wir nicht verstanden haben, wer er ist und was er kann. Petrus hatte erkannt, dass sein Misstrauen, dass Jesus viele Fische schenken konnte, einfach nur Sünde war, Unglaube. Er hatte verstanden, ich habe ein vollkommen falsches Bild von Jesus. Denn Jesus war kein Mensch. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus war gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und diesem Jesus zu misstrauen, ist einfach nur Sünde. Da kannst du nur um Vergebung bitten, zu Jesus umkehren und sagen, ich möchte anfangen, ich möchte lernen, dir grenzenlos zu vertrauen. Und dann mein fünfter und letzter Punkt. Alles zurücklassen und Jesus nachfolgen. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Nachdem Petrus klar wurde, wie wenig er Jesus zugetraut hat und wie sündig er war, bekommt er von Jesus den Auftrag, Menschen für Jesus zu gewinnen. Interessant. Jesus beruft nicht die Begabten, er beruft immer die Demütigen. Er beruft immer die Leute, die wissen, verstanden haben, dass sie elende Sünder sind, weil die anderen kann er wirklich nicht gebrauchen. Die sind ihm nur im Wege, die haben ein vollkommen falsches Selbstbild und ein vollkommen falsches Gottesbild. Nur der, der weiß, dass er durch die Gnade Gottes errettet ist, der kann gebraucht werden. Nur wer selber Vergebung erfahren hat, kann doch anderen von Vergebung reden, anderen Vergebung weitergeben. Diese Berufung, Menschen für Jesus zu gewinnen, haben alle Menschen, die Jesus gehören. Das ist unser ureigener Auftrag als Gemeinde Jesu. Er hat uns den Missionsbefehl gegeben, Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, das war kurz vor der Himmelfahrt, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Habt ihr verstanden? Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, mit diesem Wissen, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus will alle Menschen retten. Er will, dass nicht ein einziger keine Vergebung hat und in die Hölle kommt. Deshalb haben wir Christen alle den Auftrag, Menschen zu einem Leben Jesus einzuladen. Und das wollen wir auch tun. Und darum beten wir auch. Dafür kämpfen wir. Und dann lesen wir im letzten Vers für heute, Lukas 5, 11. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgten ihm nach. Dieser Vers ist keine Aufforderung, dass wir alle unseren Beruf an den Nagel hängen sollen, um Jesus hauptamtlich zu dienen. Das wäre eine falsche Deutung. Aber dieser Vers ist die Aufforderung, dass du dein ganzes altes Leben komplett zurücklässt und Jesus den ersten Platz in deinem Leben gibst. Übergib Jesus das Lenkrad, das Steuerrad deines Lebens. Jeden Morgen sagst du Jesus alles, was du auf dem Herzen hast. Und dann liest du sein Wort und dann gehst du in den Tag. Fange an, Jesus wirklich nachzufolgen, dein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Natürlich kannst du auch Jesus nachfolgen, ohne dein altes Leben zu verlassen. Aber du bringst dich um so viel Segen, um so viele Wunder, die Jesus gerne an dir tun will. Jesus will, dass wir ihn ernst nehmen, ihn wörtlich nehmen, dass wir ihm mehr gehorchen als unserem Verstand und den Menschen. Er will, dass wir uns ganz auf ihn verlassen, dass wir sein Wort so nehmen, wie es dasteht. Nicht auf unseren Verstand, der uns falsch beeinflusst und uns oft irre leitet. Und Jesus, er treibt das immer wieder bis zum Extrem. Matthäus 10, Vers 37 bis 39. Er sagt dort, wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Und dann fasst er zusammen, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Das sind die Leute, die immer denken, wenn ich das noch habe, dann habe ich das Leben gefunden. Du wirst es verlieren. Du wirst es nie erreichen. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ein Paradox. Das Leben, nach dem du suchst, findest du nur, wenn du für Jesus und mit Jesus lebst. Du wirst es anders nicht finden. Wirkliches Leben gibt es nur bei Jesus. Und die Bibel ist so klar an diesem Punkt. Schade, dass es heute nicht mehr gepredigt wird. Wirklichen Frieden gibt es nur bei Jesus. Wirkliche Hilfe und Kraft für den Alltag gibt es nur bei Jesus. Und wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, dann bleib ganz nahe bei Jesus. Durch Bibel lesen und beten. Es ist so einfach und doch so schwer. Durch Bibel lesen und beten, jeden Tag. Durch regelmäßige Gemeinschaft mit denen, die Jesus lieb haben. Und dieses Leben mit Jesus macht dich reich. Es ist ein lohnendes Leben. Der wird sein Leben finden, steht hier. Es ist ein erfülltes Leben. Ein Leben mit vielen Problemen, die Jesus alle lösen muss und kann. Und er wird es tun. Keiner gibt sein Leben Jesus, ohne am Ende unendlich reich zu sein. Keiner wählt ein Leben mit Jesus, ohne am Ende einen großen inneren Frieden zu haben. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf, dass wir Jesus den ersten Platz geben. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es finden. Wirkliches Leben gibt es nur bei Jesus. Erfülltes Leben gibt es nur bei Jesus. Lohnendes Leben gibt es nur bei Jesus. Wenn du Gottes Wunder erfahren willst, dann bleib ganz nahe bei Jesus. Das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich auch für euch. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text heute Morgen, für dieses einfache Beispiel mit den Fischen. Herr, wir haben keine Ahnung, wie groß du bist. Vergib uns unser Misstrauen, unseren mangelnden Glauben, unser Denken, Herr, du könntest unsere Probleme nicht lösen. Herr, du kannst sogar Fische fangen. Wie viel mehr kannst du unsere Probleme lösen? Gib, dass wir anfangen, lernen, dir zu vertrauen und wirklich in unserem Leben dir den ersten Platz geben und nicht mehr rummachen, Herr. Herr, wie oft arbeiten wir an diesem Punkt? Ich und wir alle, Herr, und wir bitten dich, dass du uns das verständlich machst durch deinen Geist, dass es sich wirklich lohnt, dir alles zu geben. Es gibt nichts Besseres. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Wort und für diese Klarheit. Amen.